Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dafür bitte herzlich den großen Drachen unter den Fantasy-Autoren, den Großmeister des fantastischen Romans, den mehrmaligen Fantastikpreisträger Markus. Das ist dein Applaus. Markus Heitz.
Dankeschön, Dankeschön.
Nach Ära, die Rückkehr der Götter, nach Vedora, Staub und Blut, nach des Teufels Gebetbuch, nach Vedora, zweiter Teil, Schatten und Tod, jetzt also die Klinge des Schicksals. Wir wollen euch und Ihnen den Roman ein ganz klein bisschen näher bringen, ein bisschen andeuten, was ist die Geschichte, was sind die Figuren, was sind die Konflikte, und Markus wird auch ein bisschen lesen aus dem Roman dann. Legen wir los. Ich möchte mich als erstes erkundigen nach dem Ort des Geschehens und der Handlung. Ein Kontinent, Jakin, was ist das für eine Welt, die du da gebaut hast?
Also für die Leute, die mich noch nicht so ganz kennen, ja, ne, bau mal um, das habe ich eben auch gemacht. Ich hatte das Mikro so immer so vorne dran und Menschen waren so teils Mikro, teils Mensch. Da dachte ich mir, nein, ich möchte Menschen sehen und nicht merkwürdige Mischwesen. Die kommen bei mir dafür in Romanen vor.
Wobei wir bei merkwürdigen Mischwesen
ja,
schon in deiner Geschichte.
Ja, da wären wir mittendrin. Die Welt, in der die Klinge Schicksals spielt, ist eine komplett neue Welt, einmal mehr. Aber das ist das alte Rollenspiel-Gen in mir. Ich war mal Rollenspieler und auch hier wieder, ich stoße die Warnung aus, seit Shades of Grey, wenn ich von Rollenspiel rede, meine ich was anderes. Es hatte zwar eine gewisse Form von Fetischismus, wenn es um Würfel ging, tatsächlich, ja, aber das hatte nichts mit dem Shades of Grey-Kram zu tun. Und als Rollenspieler war man es, also wenn ich weiß, was Rollenspiel ist, einfach mal später, es haben ein paar Leute gelacht, als ob sie wüssten, was ich meinte. Die später mal fragen. Ich habe sonst keine Zeit. Und als alter Rollenspieler, das wir in den 80ern und 90ern ganz viel und exzessiv gemacht haben, war der Weltenbau immer, hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und die Welt, der Kontinent Jakin und die Halbinsel Nankan, auf der die Klinge des Schicksals spielt, ist komplett neu entworfen. Und also auf Nankan haben früher so Leute gelebt, mit denen man nichts zu tun haben wollte eigentlich. Also die waren so ein bisschen belächelt. Und das Problem, das der restliche Kontinent hatte, die Wildnis, also die große Grünödnis, also wie soll ich sagen, militant voranwachsende Wildnis, hat die restlichen Menschen erstmal von dem Kontinent rübergedrängt und alle in Richtung eben Nankan auf dieser Halbinsel. Das heißt, da wurde es sehr, sehr schnell sehr kuschelig und sehr eng. Und das Problem ist, dass keiner ein Mittel eben gegen diese Wildnis hat.
Also der Hauptgegner in diesem Heizroman ist die Wildnis, Grünödnis, die furchtbare Scheusale gebiert. Also es sind nicht nur Pflanzen, die da vernichten und bedrohen, sondern es kommen auch noch Kreaturen mit.
Genau, ein paar stelle ich später kurz vor in der kleinen Episode, die ich für drin habe. Aber die Mischung eben aus magischen Wesen und, wie gesagt, militantem Wald, dachte ich, ist mal ganz nett eigentlich.
Ist es. Und die Heldin, die Hauptfigur, die sozusagen in Stellung gebracht wird von Markus Heitz gegen die Grünödnis, gegen die Wildnis, das ist Danestra, Großfürstin, Erzkönigin, Kämpferin. Was ist das für eine?
Ja, auch da habe ich gedacht, ich mache was ganz Neues, zumindest für meine Verhältnisse. Wir haben nicht die nächste jugendliche Heldin, die losprescht und 20, gerade so 20 Jahre ist, sondern wir haben eine Heldin, die 60 plus ist. Also deutlich so Best-Ager, wie es so schön heißt, neuerdings. Weil ich die Idee einfach spannend fand, zu sagen, wir gehen mal weg von diesen jugendlichen Abteilungen, sondern stellen die etwas betagteren Helden in den Mittelpunkt. Das habe ich natürlich nicht erfunden, aber ich habe in meiner Jugend einen Film gesehen, den ich total faszinierend fand. Der hieß Robin und Marian, falls den jemand kennt, mit einem älteren Jean Connery als noch älterer Robin Hood. Und das war richtig cool, weil die Helden, die man immer nur in Strumpfhosen kannte und die immer durch die Gegend sprangen und denkst so, boah, ey, Mensch, die sind aber gut drauf, waren plötzlich sehr alt und standen am nächsten Morgen auf, nachdem sie im Wald übernachtet haben. Oh, tut mir das Kreuz weh. Ja, mir auch. Und ich denke, das ist ein lustiger Ansatz. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, das mache ich auch gerne mal. Also weg von den nur jugendlichen Heldinnen und Helden, die gibt es natürlich auch. Aber das Zentrum ist tatsächlich die 60-plus-Helden.
Heißt aber nicht, dass sie nicht über gehörig Schlagkraft verfügt, wenn es dann zu Konflikten kommt, dann
Danestra.
Das ist insofern eine besondere Figur, weil sie ihr ganzes Leben oder fast ihr ganzes Leben lang schon eine bestimmte Art von mysteriös eingeleiteten Missionen zu erfüllen hat. Warum schläft, ich kann so fragen, sie manchmal lieber in der Rüstung als im Nachthemd?
Genau, also die Klinge des Schicksals könnte man jetzt meinen, bei diesem Roman geht es um das nächste geheimnisvolle Schwert, das man aus einem Amboss, einem Stein, einem Menschen, einem Ungeheuer ziehen muss, wo auch immer, und mit dem man dann Heldentat vollbringen muss. Nein, die Klinge des Schicksals ist der Spitzname der Heldin, weil Danestra seit ihrem 21. Lebensjahr gelegentlich einschläft und dann an einem anderen Ort wach wird, von dem sie nicht weiß, wohin es sie verschlägt. Das ist jetzt zum ersten Mal mit 21 passiert und dann stand sie nichtsahnend im Pyjama, Nachthemd, irgendwo auf weiter Flur mitten in einem großen Gemetzel und sie wusste überhaupt gar nicht, was sie tun soll. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Schicksal, deshalb wird sie die Klinge des Schicksals genannt, sie, aus welchen Gründen auch immer, an Orte schickt, wo sie Heldentaten begehen muss. Wie gesagt, anfangs im Pyjama, also nicht ganz so im Nachthemd, aber sie hat dazugelernt im Laufe der letzten 40 Jahre und schläft seitdem, sie hat so ein bisschen Gespür dafür gekriegt, sie schläft seitdem, wenn es soweit ist, gerüstet, damit sie, wenn sie irgendwo aufschlägt, entsprechend auch ausgerüstet ist.
Schlafreisen nennst du das genau. In dem Buch.
Also welche Macht dahinter steckt und so, weiß sie bis heute nicht. Und die Menschheit oder die Bewohner von Ankhan finden das aber sehr gut, weil man weiß, sobald sie irgendwo auftaucht, wird für das Gute wieder eingestanden.
Genau, sie muss dann immer jemandem beistehen. Problem ist, dass sie ja eigentlich auch in turbulente Situationen kommt, in Konflikte, wo gekämpft wird und dann steht sie da auf weiter Flur und weiß nicht immer automatisch gleich, hier muss ich beistehen.
Das Spannende an ihr ist, im Grunde beginnt ihre neuer Auftrag damit, dass sie mal wieder wach wird. Sie hat das vorher geahnt, glücklicherweise voll ausgerüstet. Und sie ist mitten in einem Überfall auf eine Reisegruppe. Sie erkennt mit einem Blick, es ist eine Schwangere, anscheinend die letzte Überlebende, so wie es aussieht, von dieser Reisegruppe. Und natürlich ist ihr Job als Heldin, natürlich die Schwangere davor zu bewahren, umgebracht zu werden. Das tut sie und daraus ergibt sich der nächste Job. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, die Wildnis dringt vor. Aber keiner weiß so richtig, was man gegen die Wildnis tun kann. Diese Schwangere, die sie gerade gerettet hat, behauptet jetzt aber, sie wüsste, wer dahinter steckt, wer verantwortlich für diese veränderte Wildnis ist. Und das sitzt nicht etwa irgendwo mittendrin im Grün, sondern es sind angeblich Verschwörer, die auf Nankan sind und das Ganze magisch betreiben. Also aus dieser Rette die Schwangere wird ein großer Folgeauftrag, den Danestra so nicht auf dem Schirm hatte anfangs.
Das ist so der Kern der Handlung, dass Danestra dann eben loszieht, um diese Verschwörergruppe der Reihe nach auszuschalten. So jedenfalls beginnt dein Text. Ich würde sagen, wir laden Sie ein, die Wildnis kennenzulernen, nämlich gleich zu Beginn des Romans, die Klinge des Schicksals, wen Sie jetzt nicht kennenlernen. Das ist Danestra, aber das ist ja ganz strategisch jetzt so ausgewählt von Markus genau. Heitz. Er möchte ja, dass Sie sich genau. näher mit dem Text auseinandersetzen. Sie hören die Klinge des Schicksals, bei Knauer erschienen, bei Drömer, es liest Markus Heitz.
Genau. Diese Szene spielt weit vor Beginn des Romans eigentlich und sie dient dazu, ein bisschen zu zeigen, warum die Leute eigentlich so viel Angst haben vor dieser Wildnis, die da ins Spiel kommt. Und die Szene, also ist wirklich sehr nett. Sie hat ja sehr viele beschauliche Szenen mit Natur und so. Ich gucke gerade rum, wie viel jugendliches Publikum da ist. Ich habe schon einen entdeckt, wo ich spontan intern gleich, also sollten Passagen kommen, an denen ich nur sage, und dann sind alle tot. Wissen Sie, dass im Roman eine ausschweifende Beschreibung dessen steht, was eigentlich in Wirklichkeit passiert ist. Nicht, dass es hinterher heißt, der Heitz macht hier eine FSK 18-Lesung. Ja? In Wirklichkeit müsste es aber deutlich geringer sein. Ich improvisiere, Sie werden merken, wenn ich improvisiere. Im besten Fall natürlich nicht. Andererseits, vielleicht lernen die Kinder dann auch was fürs Leben, dass die Natur nicht nur nett ist, ne? Sondern dass die Natur auch hart und grausam sein kann. Denk mal drüber nach. So. Nahezu die ganze Stadt Molganskron hatte die Mauern verlassen und mit weiteren hunderten Besuchern in einer munteren Prozession, lachend, scherzend und singend, hinter dem Karren mit dem Verurteilten herzuziehen. Es war ein Volksfest sondergleichen und eine Seltenheit obendrein. Die Hinrichtung eines Zauberers geschah nicht alle Tage auf Jakin. Sind wir bald da? Die achtjährige Ruwa hing am Rockzipfel ihrer Mutter und ging am hinteren linken Rand der riesigen Wandergruppe, die sich durch den lichten Eichenwald bewegte. Die Straße reichte bei weitem nicht aus, die vielen Menschen zu fassen. Aber gewiss. Rowinia nahm ihre Tochter auf den Arm und zeigte über die Köpfe hinweg zur kleinen Lichtung zwischen den vier Hainen, wo sich der Galgenbaum befand. Siehst du, es sind keine 100 Schritte mehr. Ruwa hielt Ausschau nach der mächtigen Eiche in und um deren Stamm sich eine Birke, eine Trauerweide und eine Tanne gewunden hatten. Aufgrund dieser Besonderheit kam den viererlei Baum die Aufgabe zu, als Hinrichtungsort zwischen den Wäldern zu dienen. Die verrotteten Überreste von Delinquentinnen und Delinquenten hingen an Stricken und Ketten von den Ästen. Andere wurden von Stahlkäfigen über den Tod hinaus gefangen gehalten, als fürchtete man deren Rückkehr als Wiedergänger. Gut, dass wir bald da sind, ich bin nämlich wirklich müde. Ruwa war es gewohnt, bei Hinrichtungen zugegen zu sein, weil ihre Mutter großen Spaß daran hatte, wenn der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Von daher war das Mädchen mit dem Anblick von Gehängten, Erschlagenen und Geköpften vertraut. Zumal Rowinia ihr Geld damit verdiente, den hingerichteten Gliedmaßen abzuschneiden und sie anschließend als Glücksbringer zu verkaufen. Ruwa musste inzwischen Zeit Schmiere stehen, denn erlaubt war das Verstümmeln nicht. Darf ich danach in den Wald spielen gehen, Mamscha? Nein, dann wird's dunkel sein. Und dann kommen die Nebelwölfe und die Wasserfeen aus dem Auwald und fressen kleine Kinder wie dich, sagte Rowinia mit gesenkter Stimme und machte eine Fratze. Dann knurrte sie und küsste den Hals ihrer Tochter so schnell hintereinander, dass es Ruwa kitzelte und sie lachen musste. Mamscha, hör auf, ich mach mir sonst in die Hose. Sie japste und zappelte, um den zärtlichen Attacken zu entkommen. Lass mich runter. Rowinia lachte und setzte ihre Tochter auf den Boden. Wir werden wirklich keine Zeit haben. Ich weiß, wie gerne du in den Wäldern spielst, aber heute wird's nicht gehen. Ein anderes Mal. Mamscha, ich muss wirklich... Na gut, dann geh und komm rasch wieder. Bring dir die Kräheneiche zu meiner Linken ein, damit du mich wiederfindest. Und wenn nicht... Wir sehen uns nach der Hinrichtung bei den Toten. Verstanden? Ist gut. Ruwa lief los. Sie musste nicht lange laufen und dann hatte sie den sumpfigen Auwald erreicht. Ruwa hingegen war dieser Teil der liebste. Überall gab es verborgene Wasseradern, auf denen man Blattboote fahren lassen konnte. Dann spuckten Sumpf und Moor gelegentlich kleine Geschenke aus, wie alte Knochen und Holzstücke. Schwarz gefärbt und verbogen, aus denen man die absonderlichsten Schnitzarbeiten zu fertigen vermochte, die angeblichen Vollmondnächten sangen und tanzten. Und nicht zu vergessen, der Nebel. Ein ganz besonderer Nebel. Mal milchig, mal dicht wie Schneetreiben, mal schleierdurchsichtig verzauberte er die Umgebung. Aus Baumstümpfen machte er Fabelwesen, aus Farn die Krallen einer Bestie, die sich aus dem Moor zog, und aus Ranken dünne, tödliche Schlangen. Ruwa hatte rätselhaft aufsteigenden Bodennebel entdeckt, aus dem sich die Konturen einer Frau erhoben, die das Mädchen zu sich winkte. Deswegen liebte Ruwa den Auwald, es wurde nie langweilig. Neugierig stieg sie über die umgestürzten Bäume und zwängte sich durch die ausladenden Blätter des mannsgroßen Taufarns, der sich bei ihren flüchtigen Berührungen laschend zusammenrollte. Ruwa kam der Nebelgestalt rasch näher. »Wer bist du?«, fragte sie unerschrocken. Die Gespinstfrau legte einen Finger an die Lippen und vollführte eine Handbewegung. Daraufhin erwuchsen 3 weitere Gestalten aus dem wabernden Weiß, die sich rings um Ruwa erhoben. »Seid ihr Wasserfeen? Was wollt ihr von mir?« Sie blieb ohne Furcht und studierte die Züge der Umstehenden. »Oh, wir kennen dich, kleine Ruwa«, sagte die Nebelfrau, »du bist uns ans Herz gewachsen.« Sie beugte sich nach vorne. »Wir sind die 4 Haine.« Die gespinstigen Finger streichelten Ruwas Gesicht und es fühlte sich an wie Berührung von kühlen Dampf. »Und wir sind erschienen, um dir ein Angebot zu unterbreiten, liebe Ruwa.« »Verrecken sollt ihr, gelte die Stimme des Verurteilten durch den Auwald. Ihr habt kein Recht, über mich zu urteilen. Ich werfe einen magischen Fluch über euch alle, die ihr gekommen seid, um euch an meinem Tod zu ergötzen.« Ruwa erschrak. »Mamscha!« Sie wollte los, um nach ihrer Mutter zu sehen. Die Gespinstgestalten stellten sich ihr in den Weg. Der Farn rollte sich aus und wurde zu einer weichen grünen Mauer. Die Ranken schlangen sich zärtlich, aber fest um die Knöchel des Mädchens. Nein, meine Liebe, sagte die Nebelfrau gütig, es ist zu spät. Die Menschen, die sich in den vier Hainen befinden, sind dem Untergang geweiht. Ruwa rannte vorwärts. Sie stach mit ihrem Messer gegen die Farnblätter, die sich raschelnd zurückzogen. Der Nebel folgte ihr rechts und links zwischen den Stämmen, als hätte er Spaß an ihrem Wettlauf. Dann erklang ein Krachen und Knacken im Auwald. Unerwartet erhoben sich Bäume aus dem feuchten Untergrund und wuchsen weniger Herzschläge vom Schössling zur fertigen Pflanze. Immer wieder musste Ruwa den abrupten Hindernissen ausweichen. Nasse Erde regnete auf sie nieder und beeinträchtigte ihre Sicht. Mehrmals stolperte sie und landete auf dem weichen, aufgewühlten Boden. Keuchend erreichte Ruwa das Ende des Dickichts und stürmte aus dem Unterholz auf den Rand der Lichtung, die sich deutlich geleert hatte. Sie strauchelte und fiel. Bleib, wo du bist, Liebes, hörte Ruwa die Nebelfrau warnend neben sich sagen, sonst wird es dein Tod sein. Aus dem Boden gruben sich vermoderte, deformierte Krieger, die schauderhaft anzuschauen waren, und schwangen ihre rostigen Schwerter weder die übrig gebliebenen Gardisten und Bewaffneten. Adlige und einfache Leute kämpften Seite an Seite gegen die gerüsteten Untoten, von denen sich mehr und mehr aus der Lichtungserde gruben. Vier der Magier, die zum Schutz der Bewohner erschienen waren, lagen bereits tot auf dem Boden, und von den anderen fehlte jede Spur. Das sind Alraunenkrieger, erklärte ein Gespinstmann. Nichts wird sie aufhalten. Man kann sie in kleine Fetzen schlagen und dennoch trachtet jedes Fitzelchen von ihnen danach, einen Menschen zu töten. Könnt ihr das nicht beenden, flehte Ruwa und suchte nach ihrer Mutter. Dann erkannte sie ihren regungslosen Leib neben der Kräheneiche. Mamscha, schrie sie und grub die kleinen Hände in die Erde. Sie ist tot, Liebes. Man hat sie niedergetrampelt, befand die Nebelfrau bedauernd. Keiner nahm Rücksicht auf sie, als sie stürzte, umgebracht von ihrer eigenen Art. Keiner dieser Menschen stand einem Mamscha bei, wisperte einer der Gespinstmänner und streichelte Ruwa mit seinen kühlen Wolkenfingern. Wir bestraften sie dafür. War das in deinem Sinn? Ruwa atmete scharf ein, als sie die Toten in den Bäumen rings um sich erkannte. Ranken hatten sich um die Hälse von Männern und Frauen geschlungen. Wie falsch gewachsene Früchte baumelten sie zu Hunderten und Aberhunderten in den Ästen der Birken, Eichen, Tannen und in den Weiden des Auwaldes. Einige zuckten noch im Todeskampf. Bleib bei uns, du armes Liebes, sprach die Nebelfrau. Mit den niederträchtigen Menschen außerhalb des Waldes hast du nichts mehr zu schaffen. Sei fortan ein Teil der vier Haine. Du gehörst nun zu uns. Du gehörtest schon immer zu uns. Ob Ruwa das genauso sieht, was die Natur noch so alles drauf hat, warum man nichts gegen sie tun kann, offensichtlich. Diese und weitere Fragen kann ich aus dramaturgischen Gründen an dieser Stelle nicht erläutern. Aber dazu gibt es Hinweise im Buch.
Markus Heitz, meine Damen und Herren, lass aus der Klinge des Schicksals. Und Sie haben kennengelernt den Hauptgegner, die Wildnis. Wen Sie jetzt nicht in dieser Leseprobe kennengelernt haben, das ist die Gegnerin, die Hauptgegnerin, Danestra, die Heldin. Aber ich möchte ein bisschen, obwohl dramaturgische Gründe dagegen sprechen, alles zu verraten, ich weiß.
Ja, ja.
Ein bisschen bohren. Sie ist nicht alleine in Stellung gebracht von dir gegen die Grünödnis. Sie hat ein Team.
Genau.
Wen hast du da mit dabei?
Also man kennt das ja, dass Helden gerne schon mal alleine losreiten, aber ich fand das spannender, noch ein Team mitzugeben. Das sind Spezialisten, also mehr oder weniger Spezialisten. Und extrem viel Spaß gemacht hat eben, ich sag mal, eine Spurensucherin, die aus einer unterirdischen Stadt stammt, die so ein bisschen sehr geisterhaft bleich ist, und natürlich einen Schützen, Vitain ist sein Name, der mit Elektorum-Waffen umgehen kann. Elektorum, ich dachte mir, es ist ja Fantasy, und in dem Fall meint Elektorum tatsächlich auch elektrische Energie, wenn man so möchte. Weil ich fand das total spannend, mal ein bisschen andere Waffengattungen in einen Fantasy-Roman einzubauen, leicht angelehnt an das, was wir bei uns eben so kennen. Die wunderbaren Energiewaffen, also elektrisch betriebene Railguns, wie sie auch genannt werden. Also aktuell forscht unser Militär, nicht unseres, aber anderes Militärzeugs damit rum. Und ich dachte mir, ja, das ist mal was anderes.
Und wo kommt die Energie her?
Es gibt ein Volk, die Isozat. Man kennt sie vielleicht eventuell aus Vedora, siehe da. Und die haben kleine Kraftwerke, Gezeitenkraftwerke. Und wenn sie rein zufällig kein Gezeitenkraftwerk dabei haben, was ja normalerweise recht groß ist, so ein Ding, Reiseenergie für unterwegs, hat man, indem man Zitterale dabei hat. Und so ein Zitteraal setzt ziemlich viel elektrische Energie frei, wenn man die ärgert. Das ist nicht schön, da reinzufassen. Und mit sowas kann man dann den Batteriesteiner aufladen und dann funktioniert die Knarre auch wieder.
Im Fantasy-Roman auf Plausibilität achten ist auch da wichtig. Okay, und was natürlich super ist, dass du dadurch die Kämpfe noch ausweiten kannst. Das ist nicht nur Schwert, Armbrust und so, du kannst richtig Schießereien dann machen.
Genau.
Mit diesen Waffen. Also da sind so Schützen mit dabei. Und heute vergesse ich den Hund nicht. Ein Hund ist auch mit dabei.
Ich wusste, Tiere ziehen immer. Also der Hund, er wird immer Hund genannt. In Wirklichkeit ist es natürlich kein, also schon, er sieht aus wie ein Hund. Aber komischerweise ist er ungefähr so alt wie die Heldin. Und wer jetzt kurz Ahnung hat, so minimalste Ahnung von Hunden, weiß, Moment, ein Hund von über 50, das wird eng. Das funktioniert so nicht. Also der Hund ist auch schon eine Besonderheit. Im Kampf kann er sich durchaus eine andere Gestalt geben und dann seine Herrin tapfer zur Seite stehen. Kommt dann aber gerne mal wieder, sieht zwar aus wie Sau, also Blut von oben bis unten, aber ist wieder der nette Hund von nebenan, wenn man so möchte.
Der ist so ein bisschen Tag-Team dann.
Ja,
Tag-Team. Schnell eingreifen, zuschlagen, genau. Seek and Destroy. Mein Problem bei den Gesprächen mit Markus Heitz ist immer, dass ich nichts verraten darf. Aber mein Trick ist, er weiß das gar nicht, ich mache es über die Figuren.
Er ist so clever.
Er umgeht mich jedes Mal. So kitzel ich nämlich doch noch ein bisschen. Eine Figur, Quent Rabenhorst, spielt das ein Handlungsstrang. Quent Rabenhorst, der Diener eines Zauberers. Was ist das für einer?
Also Quent hat unglaublich viel Spaß gemacht. Quent ist so ein bisschen die arme Sau. Da sind wir aber in der Abteilung jugendlicher Held. Also ganz oben Jugendliche geht es halt dann doch nicht. Er ist um die 18 und war eigentlich ein Faktotum, ein Diener für alles, eigentlich ein Sklave eines Zauberers. Aus dramaturgischen Gründen, die ich nicht näher erläutere, reicht es diesen Zauberer aus dem Bild, wenn man so möchte, und auch aus dem Leben. Und eigentlich, also Quent hofft jetzt darauf, dass er freikommt. Sein Zaubererherr hat natürlich ein Testament dabei, für alle Fälle. Und darin steht, Quent wird erstens seine Freilassungsurkunde und zweitens unendliche Schätze als Dank dafür, dass er mal treue Dienste geleistet hat, in einem Tempel erwarten, wo er die Leiche seines toten Herrn hingebracht hat. Das Problem ist, also das ist jetzt die Landkarte, ja, also von da bis da. Hier ungefähr ist der Magier gestorben und hier muss er den Toten hinbringen. Man sieht, die Distanz ist sehr groß, ja, also im maßstabsgetreu. Also was macht Quent? Er lässt seinen alten Herrn einbalsamieren und überlegt sich, wie bringe ich jetzt den balsamierten Leichnam durch die Gegend? Jawohl, er steht beim Bestatter seines Vertrauens einen Transportsarg. Das heißt, der Sarg hat vorne ein kleines Rädchen und hinten zwei Griffe. Wir würden sagen, Schubkarre zum Auf- und Zuklappen. Und damit gurkt der arme Quent jetzt quer durch dieses Land und erlebt dabei spektakuläre Sachen, von denen er sich nie erträumt hätte, dass sowas passiert.
Danke für das Stichwort. Es gibt zahlreiche Ungetüme. Unter anderem wird ihm Quent hart nachgestellt von einem Seeungeheuer mit drei Köpfen.
Genau, also es kommt zu einer meiner Lieblingsszenen. Er muss über einen großen Damm und er glaubt sich absolut sicher auf diesen Damm, weil es gibt nichts, was ihn angreifen kann. Und Quent hasst Ungeheuer, er hasst Blut und überhaupt, er findet das alles ganz furchtbar. Er wäre eigentlich gerne nur, bitte sehr, er würde gerne seinen toten Typi abliefern und dann Geld und frei. Das Problem ist, mitten auf diesem Damm taucht dann dieses dreiköpfige Ungeheuer auf, Skamata, die Seeschlange. Und dann hat Quent noch größere Probleme als ein Transportsarg, der quietscht.
Und mehr als das, und wie jetzt genau Quent Rabenhorst zusammenhängt mit Danestras Mission, gegen die Wildnis zu kämpfen, das verraten wir selbstverständlich nicht. Auf eine Figur will ich aber hinaus noch, ich habe sie ein bisschen so als Sonderrolle empfunden, weil sie wirklich gar nicht auftaucht. Man spricht eher über sie oder es gibt so kleine Passagen, da taucht diese Figur auf. Das ist ein Schriftsteller, Mahetian Tintenfein, und der schreibt sozusagen der Biograf der Heldin. Warum diese Sonderfigur in diesem Text?
Also man erahnt es ja, Danestra ist eine ziemlich Berühmtheit auf Nankan. Ja. Und ich dachte mir, naja, auch damals waren die Leute ja schon findig. Du kannst also mit Geschichten über andere Leute, bei uns ist das die Klatschpresse, unglaublich viel Geld verdienen. Ja. Also hat sich dieser Schriftsteller gedacht, coole Sache, ich mache eine eigene Romanserie aus dieser Heldin und haut die ganze Zeit ihre Abenteuer in gedruckter Form raus, ohne dass sie jemals Zustimmung dazu gegeben hätte. Und er denkt sich natürlich ständig Abenteuer aus, weil, also die Leute wollen ja lesen, was sie so alles erlebt. Das treibt mitunter absurde Blüten, wie zum Beispiel, also sie flippt völlig aus, als ihr ein Fan ein Buch hinhält, von dem sie noch gar nichts wusste. Und das Buch heißt Das Fest der Lüste. Also man ahnt, um was es geht in diesem Band, ja, Shades of Grey, nur anders. Und sie versucht ständig, diesen Typ zu fassen zu kriegen, diesen Schriftsteller, um ihm mal gehörlich sozusagen Tinte zum Trinken zu geben, aber er entkommt immer rechtzeitig. Und sowas hat echt viel Spaß gemacht, einfach nur zu zeigen, wenn du eine berühmte Persönlichkeit bist in einer Fantasy-Welt, ist das nicht immer nur schön.
Ja? Ja. Was du da machst, ist sozusagen so Mechanismen des Literaturbetriebs in die Klinge des Schicksals mit rein. Er beschäftigt Ghostwriter, ja. Er macht Merchandising,
ja.
Das Zeug muss signiert werden, was
ja.
Er schreibt.
Er ist sehr clever, aber er exkrementiert sozusagen auf das Persönlichkeitsrecht, sondern sagt, ja, wenn die Alte das stört, soll sie vorbeikommen, soll mich aufhalten. Das versucht sie halt ständig, aber er ist halt immer schnell genug weg. Und die Büchlein sind halt sehr schnell gedruckt und wie gesagt, alle finden sie als Person cool, alle finden diese auch ausgedachten Romane sehr cool und sie hasst sie wie die Pest.
Hm. Wollen wir noch mehr verraten oder ihr einen Punkt setzen an der Stelle? Ich würde noch gerne anspielen auf den Sohn Danestras,
auf
Marbian zum Ende.
Ja,
das ist ein bisschen so ein Anti-Held.
Ja, also wir wissen ja, kein Abenteuer kommt ohne mindestens einen total verwegenen, super coolen Buchhalter aus. Buchhalter sind ja der heiße Scheiß in der Fantasy sozusagen.
Ja, total.
Al Capone ging ins Gefängnis wegen eines Buchhalters. Machen wir uns nichts vor. Also es ist so, Danestra hat insgesamt 4 Kinder, 3 Töchter, die auf sie rauskommen. Das heißt, die wissen auch, wie das Business läuft. Die sind ausgebildet in Reiten, Schießen, Fechten. Haben selber schon Kinder, sind aber im Geschäft mit drin. Und sie hat eben ihren total verwegenen, jüngsten Sohn, ihren Buchhalter, der eigentlich gerne auch mehr so der Held wäre, aber sich nie traut. Beziehungsweise er würde gern Abenteuer erleben, aber sie sagt immer, nee, also pass auf, du hast alle möglichen Talente, aber aus irgendeinem Grund nichts mit dem, was deine Schwestern und ich tun. Und das ärgert ihn so ein bisschen, aber aus dramaturgischen Gründen, die ich auch wiederum nicht näher, rutscht er aber in ein Abenteuer rein, das er eigentlich zwar so haben wollte, aber als er mitten in diesem Abenteuer steckt, möchte er bitte gerne nach Hause. Der kleine Buchhalter möchte gerne abgeholt werden.
Ja. Okay, und jetzt die Stelle, an der ich immer scheitere in den Gesprächen mit Markus Heitz. Das nächste Projekt, was kommt denn auf uns zu? Welches Thema, was für Figuren, was ist das für eine Story, die du uns als nächstes dann schenken
willst? Ja, es kommt eins.
Ja?
Ja.
Okay, meine Damen und Herren.
Pass auf, ich mache das mystischer. Ja, pass auf. Ja. Also, man ahnt es ja, ich mache ja 2 Bücher immer im Jahr. Jetzt haben wir das Fantasy-Werk. Im Herbst kommt dann mit großer Wahrscheinlichkeit wieder die Mystery-Abteilung. Und ich sage mal ganz vorsichtig, 6 verschiedene Charaktere, 3 unterschiedliche Welten und 3 ganz verschiedene Abenteuer.
Und mehr ist nicht zu holen an der Stelle.
Ist es nicht.
Markus Heitz, das ist dein Applaus.
Jawohl, Dankeschön.
Wir sprachen über Die Klinge des Schicksals, erschienen im Verlag Knauer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Markus.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.